Bevor wir hier nun starten, erlauben Sie mir einen Hinweis. Das folgende Gespräch ist einige Tage vor Inkrafttreten der ersten Krisenmaßnahmen der Bundesregierung entstanden und fand in einer achtsamen, aber noch nicht ausgesprochen besorgten Stimmung statt. Die Corona-Problematik wurde maximal gestreift. Ausdrücklich möchte ich betonen, dass ich das seither angelaufene Krisenmanagement in allen Teilen für alternativlos richtig halte. Warum ich den Podcast trotzdem erscheinen lasse? Weil die Message, die positive Kraft des Sports, auch und speziell nach Bewältigung dieser Herausforderung ihren Teil zur schnellen Normalisierung der Lage beitragen kann. Und weil ich die Chance nutzen möchte, eine kleine Portion Kurzweil in Österreichs Wohnungen zu schicken. In diesem Sinne, bleiben Sie daheim und hören Sie sich das an.
Körper hat die Aufgabe von der Evolution her, also das ist wirklich in uns tief verankert, Bewegungserfahrungen zu machen, damit er eben dann in der Wildnis zurechtkommt. Jetzt ist schon klar, brauchen wir das nicht mehr, weil wir leben nicht mehr in der Wildnis. Aber das weiß unser Körper nicht. Und das ist der Punkt. Der Körper braucht die Reize, um sich zu entwickeln. Und wir bewundern ja alle die Spitzensportler, die diese großartigen Leistungen bringen.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz.
Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Ein ganz herzliches Willkommen zur 5. Episode von Am Sportplatz, dem Podcast, der dem Sport in Österreich als hochwirksame Prophylaxe und als Heilmittel für die meisten Troubles unserer Gesellschaft unbedingt zu mehr Respekt verhelfen will. Mein Name ist Fritz Hutter und es sind vor allem meine hochsportiven Gäste, die mit viel Leidenschaft erzählen, was praktisch von Geburt weg gelebter und geliebter Sport mit ihnen gemacht hat. Heute treffen wir am Sportplatz eine jugendliche Legende des Skisports, die Österreich unter anderem als Doppelweltmeisterin und Olympiamedaillengewinnerin massig Ehre gemacht hat. Mittlerweile selbstgeprüfte Trainerin, Popsängerin, Vortänzerin der Nation und erfolgreiche Vortragende in Sachen Motivation spricht sie in der nächsten Dreiviertelstunde über intensive Internatsjahre in Schladming und Stams, 3 Kreuzbandrisse als Karrierebooster, darüber, wie sich die Liebe zu den schönen Künsten mit dem beinharten Spitzensport verträgt und wie sie sich die Zukunft ihres Skilaufs vorstellt. Und die 39-jährige Steirerin macht uns klar, dass ein Mensch ohne Sport quasi nicht lebensfähig ist und was sie deshalb von jedem Einzelnen von uns fordert. Aber jetzt hören Sie bitte selbst.
Das 1-Minuten-Warm-up. On your marks, go!
Hallo, da ist die Liz Görgel. Ihr kennt mich vielleicht noch von der Skipisten, Doppelweltmeisterin 2011. Bin vor 3 Jahren zurückgetreten, habe seitdem mich trotzdem noch sehr mit dem Sport beschäftigt. Bin jetzt fertige, staatlich geprüfte Konditionstrainerin und habe eine Zusatzausbildung in Deutschland gemacht. Das heißt, das Thema Sport liegt mir sehr am Herzen, weil der Sport immer mein Leben war. Und neben Sport bin ich jetzt nur Sängerin. Das taugt mir auch irrsinnig. Und das kann ich jetzt, seitdem ich nicht mehr Spitzensportlerin bin, ausleben, weil ich Zeit dafür habe.
Ja, danke, liebe Liz, für die fetzige Skigymnastik gleich zu Beginn. Und danke dafür, dass du dir heute von mir einen Sportplatz ins Wohnzimmer deines südlich von Wien errichteten Hauses stellen hast lassen. Ist mir wirklich eine Ehre und by the way, auch unglaublich coole Hitten, was ich da so gesehen habe.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich glaube, wir haben ein paar wichtige Dinge zu besprechen, die uns beiden sehr am Herzen liegen. Ich brenne für das Thema Sport. Die Bedeutung des Sports auch für die Gesellschaft, das ist eigentlich jetzt meine Herzensangelegenheit.
Das klingt nach einem erfüllten Gespräch. Lass uns anfangen mit dem Thema, warum dir der Sport so ein Anliegen geworden ist und warum es immer noch ist. Wenn man jetzt da beim Fenster so ausschaut, muss man sagen, du hast im niederösterreichischen Industrieviertel, hast, auch wenn es hier wirklich sehr idyllisch ist, niedergelassen. Der letzte Wohnsitz vorher war Innsbruck und mit den Alpen vor dir. Großer Unterschied für dich vom Feeling?
Es ist durchaus natürlich ein Unterschied, aber ich habe zumindest den Anhänger im Rücken, wo ich jederzeit mit dem Bike auffahren kann und ein bisschen ein Gefühl von Berg verspüre. Aber sonst ist es großartig. Wien liegt uns quasi, liegt vor der Haustür. Ich habe einen wunderschönen Blick auf die großartige Stadt und liebe die Möglichkeiten, die man in der ganzen Umgebung wahrnehmen kann, sei es jetzt eben sportlich. Da sind viele Möglichkeiten.
Was geht es denn aus für dich sportlich? Was stößt jetzt alles an?
Naja, jetzt habe ich dann wieder mehr Zeit, glaube ich. Nein, es sind immer wieder Projekte und Sachen, die dann wieder reinkommen, aber grundsätzlich, ich trainiere natürlich jetzt nicht mehr so viel wie früher, bei Weitem nicht, weil ich eben andere Dinge auch noch habe, die mich interessieren. Aber ich schaue, dass ich jetzt hoffentlich wieder mehr zum Windsurfen komme. Der Neusiedlersee ist nicht weit weg. Oder Riversurfen habe ich jetzt letztens kennengelernt auf der Donau. Das habe ich bis jetzt davor auch in der Form noch nicht gemacht.
Hinter dem Boot, das die Surfwelle macht.
Genau,
oder?
Es ja. ist so cool.
Sehr cool, ja.
Und generell die gewohnten Sachen wie Radl fahren oder ins Fitnessstudio gehen, das ist eh klar. Und Tanzen habe ich ja auch kennen und lieben gelernt. Auch das ist was ich forcieren möchte jetzt auch.
Wir sitzen da in einem wunderschönen hellen Wohnzimmer-Küche-Kombination mit einem Parkettboden. Also kann man sich schon vorstellen, dass da vielleicht einmal die Sohlen rauchen werden. was ich da nicht sehe, ist ein Trophäenschrank, wo die zwei WM-Goldmedaillen von 2011 oder die zwei Olympiabronzenen von Vancouver 2010 drinnen hängen könnten und auch der Fancy-Pokal für die Sportlerin des Jahres von damals steht da nicht. Sieg ist nicht oder hast du da einen anderen Schrein dafür?
Das ist in meinem Zimmer verbannt. Also ich habe ein Büro und da habe ich meine Sachen drinstehen. Der Chris, mein Lebensgefährte, hat ja seine ganzen Schallplatten und Sachen, die er gemacht hat, alle im ganzen Haus herumhängen. Das ist so, gehört in meinen Bereich und er hat seinen Bereich.
Okay, das heißt in Sichtweite vom Schreibtisch, wo ein bisschen Motivation vielleicht genau. manchmal auch gefragt ist und genau. auch zu sehen, was alles möglich ist sozusagen. Ja. Zum Thema Sport, wie groß deine Leidenschaft für den Skisport gewesen sein muss, das habe ich als Beobachter immer an ein paar Dinge gemessen. Ich glaube, du hast bis zu deinem 20. Geburtstag schon 3 Kreuzbandrisse wegstecken müssen. Das, jeder einzelne davon hätte eigentlich das Endzeichen kennen von einer Spitzensportkarriere bei dir. War das immer so, genau, und jetzt zahle ich nur mal mehr an. Und das Zweite, was mir da einfällt, ist, du hast 2014, warst du zwischenzeitlich die älteste Weltcup-Siegerin aller Zeiten, mit, darf ich sagen, 34 und ein bisschen was. Also das heißt, da war viel Ausdauer hinter der Karriere und du hast dann nachher nur 2 Jahre gegeben, die nicht mehr ganz so grenzen, wie es das du gewohnt warst eigentlich von vorher. Was hat dich an dieser Sportart, speziell am Skifahren, derartig fasziniert, dass man da mit so viel Power dahinter steht?
Ich habe mit 10 Jahren gesagt, ich möchte Skirennläuferin werden. Habe das natürlich über meine Mama und über das Umfeld mitbekommen, was Rennfahren bedeutet. Und ich bin da sofort reingekippt und auch über meinen Bruder. Und mir hat das mit 5, wie gesagt, die ersten Rennen gefahren. Und dann war für mich klar, ich möchte das machen, bin in die Skihauptschule gegangen. Und für mich war Sport von Anfang an, also jetzt nicht nur Skifahren, sondern Sport im Allgemeinen war mein Leben. Ich habe mich so gern bewegt und habe gar nicht ruhig sitzen können. Und so gesehen ist für mich der Himmel auf Erden quasi gewesen, wie ich dann nach Schladming gekommen bin und in einem professionellen Umfeld. Also meiner großen Leidenschaft nehme ich dem Skifahren, aber auch mit einer breiten Sportausbildung groß geworden bin und dementsprechend motorisch auch gut ausgebildet worden bin. Dann war Stamsee Skigymnasium, wo es noch einmal ein Riesenschritt in die Professionalität war. Und das war für mich das Beste, was ich tun habe können. Also mir, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal in Schladming war. Mein Bruder hat, es war Elternsprechtag und ich habe das Internat gesehen und die Möglichkeiten und ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte da her. Und meine Augen haben blitzt und ich habe gewusst, da kann ich Sport machen und das ist es, das möchte ich machen.
Das Rennen.
Also die Frage nach den klassischen Sorgen eines Kindes eigentlich am Anfang, was Schladming betrifft, nur noch Internat und weg von daheim.
du kommst aus der Gegend von Kapfenberg in der Obersteiermark und auch nach Schladming ist es doch so, dass man nicht da jeden Tag hin und her fahren hat können. Also das war eine Internatszeit, später Stams auch. Das hat da keine großen Probleme gemacht.
Nein, ich hab nie Heimweh gehabt. Wir sind da, Schladming ist 2 Stunden mit dem Zug weg und wir sind halt da am Sonntag am Abend in die Schule gefahren und am Freitag wieder zurück heim. Am Wochenende waren wir daheim. Ich bin zum Teil sogar das eine oder andere Wochenende sogar im Internat geblieben. Mit einer Freundin, die Michi damals aus der Ramsau, bei der habe ich oft übernachtet. Also mir hat das so taugt da oben. Alle waren es per Du und es war so locker im Sinne von, also so umgänglich. Und wie gesagt, Sport jederzeit möglich, auch Tennis spielen. Mal gleich einen Tennisplatz daneben gehabt. Also die Infrastruktur war so cool und wir haben das alles nutzen dürfen.
Okay, in diese Schulmodelle, eben Schladming und Stams, da geht es ja viel darum, individuelle Stärken auszuarbeiten und im Idealfall werden nicht alle Kids gleich behandelt, sondern nach ihren besonderen Fähigkeiten von Experten trainiert. Was waren deine skiläuferischen Stärken, die vielleicht schon als Teenager so unübersehbar waren, dass schon alle gesagt haben, ja, die gehalten wir uns beim Skifahren?
Bei mir war es ganz interessant. Ich habe eine Riesenbegeisterung mitgebracht und grundsätzlich ein gutes Verständnis für Sport und für Bewegung und habe die Aufnahmeprüfung in Stams mit Ach und Krach geschafft, weil ich motorisch so gut war, aber im Skifahrerischen war ich gar nicht gut. Ich glaube, ich einen 4er gehabt. Einfach, weil ich vielleicht die Möglichkeiten bei uns in der Region nicht so gehabt habe. Wir haben nicht so viel trainieren können. Ich habe auch alte Ski gehabt. Ich habe nicht so die Ausrüstung gehabt wie andere. Und ich habe die Chance gekriegt, weil auch meine Mama, die Traudl Hecher, da haben sie gesagt, naja, die wird sich vielleicht schon entwickeln.
Olympiamedaillengewinnerin 50 Jahre vor dir, ne? So genau, kann man, glaube ich, sagen.
Die Mama war zu ihrer Zeit sicher wahrscheinlich eine der besten überhaupt auf der Welt, hat, glaube ich, 50 Rennen gewonnen, also die war wirklich ein Star zu der Zeit. Und und ich habe die Chance gekriegt und innerhalb von 3 Monaten, ich habe alles aufgesagt, was ich aufsagen habe können an Input von meinen Trainern, und innerhalb von 3 Monaten war ich die Beste in der Klasse, auch im Skifahren, und habe dann das erste Podest, dritte, dann zweite im Kindercup damals noch, und dann habe ich jedes Rennen gewonnen. Die nächsten 4 Jahre, teilweise mit Tagesbestzeiten, auch die Buben putzt. Da ist es ja nochmal so gewesen, als Mädel ist man oft körperlich schon ein bisschen weiterentwickelt als wie die Burschen. Also ich war glaube ich schon 1,60 damals, also ich bin gar nicht mehr viel gewachsen dann danach. Da habe ich schon einen Vorteil gehabt, aber trotzdem, also ich habe dann die inoffiziellen Weltmeisterschaften, Trofeo Topolino gewonnen und war dann in Whistler Mountain, da habe ich auch 2-mal gewonnen. Also ich war wirklich... Also ich habe alles, wirklich alles gewonnen, was ich gewinnen habe können. Dementsprechend ist mir dann ein sehr, wie sagt man da, ja, einfach der Ruf vorausgegangen. Und dann bin ich in die FIS-Klasse gekommen. Ich weiß nicht noch genau, da startet man ja quasi mit Startnummer 130, 140 als Punktelose. Und habe da auch gleich einmal angeschrieben und runtergeschrieben, sozusagen mich gut verbessert. Ich glaube, nach 6 Rennen 60 Punkte gehabt, das war nicht schlecht. Und dann, St. Michael, weiß ich noch genau, Slalom, ich starte Nummer 60, bin dann noch im ersten Lauf 15. gewesen. Das heißt, dann kannst, damals war noch die 15er-Regel, das heißt, ich hätte mit Nummer 1 fahren dürfen.
Nicht die 30er-Regel wie heute, ne?
Genau. Im Weltcup. Und habe mir aber beim Ziel, wie ich durchs Ziel gefahren bin, beim Abschwingen ist Kreuzbandel gerissen. Und da ist losgegangen, also wie gesagt, alle haben gesagt, wenn du so weiterfährst und dich nicht verletzt, bist du eh gleich im Weltcup. Das war halt dann nicht so. Und habe mich dann aber wieder rehabilitiert, hab Therapie gemacht, bin wieder stark gewesen, war wieder voll da und dann ein Jahr drauf wieder das Kreuzbandel gerissen. Und dann habe ich wieder, also für mich war immer klar, nach dem ersten Mal habe ich dann schon gewusst, wie sich das anfühlt und habe schon gewusst beim zweiten Mal, okay, jetzt ist es wieder gerissen. Aber für mich war immer, glaube ich, immer eingespürt in mich und habe gesagt, ich würde es machen, weil es ist meine Berufung. Das ist mein Ding, ich spüre das in mir drinnen. Das kann man rational gar nicht erklären, ich habe das einfach gespürt, dass das mich 100% erfüllt. Und deshalb bin ich dran geblieben und habe halt dann schon viel überlegt und reflektiert. Hat mich wahrscheinlich auch diese Phase so geprägt, dass ich in weiterer Folge, glaube ich, mein Image ist schon so, dass ich ein eher reflektierter Mensch bin, der sehr viel nachdenkt. Das kommt wahrscheinlich auch aus der Zeit. Ich habe natürlich mit dem umgehen lernen müssen. Okay, was kann ich verändern, damit das nicht noch einmal passiert? Ja, und dann habe ich mir noch einmal das Kreuzband gerissen bei der Junioren-WM mit 20. Da war ich ziemlich niedergeschlagen. Aber dann, muss ich sagen, habe ich noch einmal alles auf Schiene gebracht. Und das ist besonders, weil ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann nie mehr weh getan. Und das sind 16 Jahre im Spitzensport. Also ich habe wirklich Sachen verändert, adaptiert, gelernt, auf mich zu hören, auf meine auch innere Stimme, auf mein Gefühl. Und das ist ja das, was Sport so besonders macht, vor allem auch Spitzensport. Du musst dich immer mit dir selber auseinandersetzen und kriegst ein irrsinniges, gutes Gefühl, früher oder später, für dich selber und was geht und wo deine Grenzen sind und musst einfach immer wieder mit dir arbeiten. Und das habe ich definitiv, nicht nur das, sondern auch das habe ich durch den Sport gelernt.
Ja, wunderschönes Plädoyer. Zurück auf die Piste, also sowohl die drei Kreuzbandrisse mit 20 wie dann 16 verletzungsfreie Jahre in der höchsten Liga, das kann kaum wer erzählen, diese Geschichten. Meine Erinnerung nach, ich habe den Skisport auch immer auch verfolgt von Kind weg. Da bei dir war ich kein Kind mehr, sondern eigentlich schon ein alter Hund. Aber du bist da als sogenannte Technikerin in den World Cup gekommen. Mhm. Ich kann mich gut erinnern auf deinen ersten Auftritt, des Slalom, Riesenslalom, war deine Domäne. Und du wurdest aber dann relativ schnell als potenzielle Allrounderin identifiziert von den ÖSV-Trainern. War das ein schwieriger Prozess damals, dieses Erweitern des Spektrums?
Nicht wirklich, weil ich ja im Grunde immer das schon in mir gehabt habe. Ich bin ja als Jugendfahrerin im FIS-Bereich auch Abfahrten und Super-G gefahren. Aber Slalom, Riesentaler war mein Steckenpferd. Jetzt kann ich auch sagen, meine richtige Herzensdisziplin war eigentlich der Riesentaler. Das ist so die Basis für alles. Aber ich bin alles irrsinnig gern gefahren. Mein Vorbild war damals die Vreni Schneider, weil sie so cool Slalom gefahren ist. Also ich bin über den Slalom in die Mannschaft gekommen, aber ich bin immer gern schnell gefahren. Das haben die Trainer auch gleich einmal gesehen. Und ich habe auch von mir aus gesagt, ich möchte alles fahren. Und kann mich auch erinnern, erstes Jahr, wo ich in der Weltcup-Mannschaft war, in der Technikmannschaft, Überseetraining Neuseeland. Und ich habe mitgekriegt, die Speed-Damen trainieren dann noch eine Woche länger in einem anderen Skigebiet. Also wir waren in zwei Skigebieten und die Speed-Damen sind dann noch nach Wanaka. Und ich habe meinen Trainer gefragt, ob ich da mitfahren darf. Der hat gesagt, ja, du hast ja kein Ticket. Sag ich, ist mir wurscht, aber irgendwie komme ich schon heim nachher. Und der hat mich dann dort gelassen. Und ich habe dann noch eine Woche länger mit den Speed-Damen mittrainieren dürfen, obwohl ich eigentlich Technikerin war. Also da war schon sehr viel Eigeninitiative von mir. Ich habe dann tatsächlich keinen Flug nach Hause gehabt. Ich war auf der Warteliste. Glück, dass mein Onkel damals, der Bruder meiner Mama, der Bernd, war ja in Sydney und den habe ich dann noch besucht, 3 Tage, und dann bin ich heimgeflogen.
Man könnte jetzt sagen, das hat sich natürlich ausgezahlt. 2011 hast du quasi am Stück bei der Weltmeisterschaft in Garmisch zuerst den Super-G und dann die Abfahrt gewonnen. Großer Hit damals gewesen und hat halt einen zusätzlichen Boost noch an Selbstbestätigung, aber auch an Bekanntheit gebracht. Die Leibdisziplin oder Lieblingsdisziplin hast du angeschnitten, den Riesentorlauf, der ja auch als Basis für den alpinen Rennlauf gilt landläufig. Wie geht's dir heute, wenn du da anschaust, was da los ist im Moment? Wieso fahren wir da jetzt, ein bisschen brutal gesagt, deiner Meinung nach im Moment hin und her, so hinterher bei dieser Basis eigentlich für alles, was rot-blau, rot-blau ist?
Man muss da immer ganz differenziert und genau reinschauen und auch analysieren. Und wir haben großartige Athletinnen, die verletzt sind, mehrmals jetzt schon verletzt sind, also über mehrere Jahre immer wieder. Aber Potenzial ist definitiv ein großartiges vorhanden. Und jetzt gilt es halt, dass alle, die an diesem Projekt erfolgreicher Damensport in Österreich beteiligt sind, dass man zusammenrückt, dass man sich abstimmt, dass man die Athletinnen mit einbezieht, ganz stark, und dass jede für sich ihre Lehren aus der ganzen Situation zieht und schaut zu optimieren, okay, woran liegt's, was können wir verbessern, wo sind die Schwachstellen, warum passiert dieses und jenes, und dann strukturiert einfach vorgehen, und dann dauert es mehr oder weniger lang, aber wenn man diesen Weg verfolgt, dann wird das zweifellos zum Erfolg führen. Man braucht halt nur einfach ab und zu ein bisschen Zeit dazu. Und da darf man sich nicht stressen lassen vom Umfeld. Die Zeit muss man sich selber geben. So ehrlich muss man auch zu sich selbst sein, weil die Basis ist eine gute oder eigentlich sehr gute körperliche Voraussetzung, um Leistung zu bringen. Wir bewegen uns im absoluten Spitzensegment, im Extremsport. Da kann extrem sehr schnell was passieren und das muss man sich immer bewusst sein und dementsprechend konzentriert muss man ins Werk gehen.
Zeit ist die Einheit im Rennlauf, nicht nur was die Laufzeiten betrifft, sondern auch was die Zukunft des Sports betrifft. Und du hast 2017 deine aktive Karriere beendet. Das war die Zeit, wo die Klimadiskussion so den Skisport immer öfter erreicht hat. Der Präsident ist sich bis heute nicht ganz sicher, ob sie da wirklich was da hat in Klimadingen. Denkst du, dass der Skisport im Allgemeinen eine Zukunft hat oder steuert er in Wahrheit auf sein natürliches Ende zu, weil es bald keinen Schnee mehr gibt und die Gletscher immer kürzer werden?
Naja, wenn man den Experten Glauben schenkt, dann schaut es jetzt nicht so rosig aus, wobei ich kann mir es jetzt nur schwer vorstellen, weil er ja jetzt noch da ist, der schöne Schnee, und ich möchte mir es auch nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, in was für Richtung das geht. Ich habe jetzt auch nicht die letzten wissenschaftlichen Analysen durchgelesen, aber es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass es am Gletscher oben passieren wird, vielleicht mehr, dass am Gletscher sehr wohl noch Möglichkeiten sind, Rennen zu fahren vielleicht. Aber in dem Ausmaß, wie es wir kennen, wird es sicher Veränderungen geben. Ist eigentlich zach. Und das haben wir eigentlich auch bei einem ganz, 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 ganz brennenden, wichtigen Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt. Nämlich, dass wir uns für unsere wunderschöne Natur ins Zeug legen und schauen, dass wir das Ruder noch irgendwie umreißen.
Okay, da sind wir wirklich beim Thema. Für mich haben ja diese endlosen Staus auf diesen Zubringerrouten, und ich rede jetzt nicht vom Rennlauf, vielleicht auch, wenn Skirennen anstehen, zum Beispiel in Österreich, die haben mich für mich irrsinnigen Symbolcharakter. Du bist am Weg, Bewegung in der frischen Bergluft zu machen, verstinkst aber dabei mit 100.000 anderen die Welt. Zu dieser Thematik habe ich eine Frage von einem Experten, nämlich vom Chef der niederösterreichischen Bergbahnen, Markus Redl, bekommen. Ich würde dich bitten, dass wir uns das jetzt gemeinsam anhören.
Liebe Elisabeth, das Umweltbundesamt hat vor kurzem bestätigt, Skilauf ist eine relativ emissionsarme Aktivität, wenn die An- und Abreise per Bahn erfolgt. Viele Skigebiete liegen auch an der Eisenbahn, St. Anton am Arlberg, Semmering, obwohl es in letzter Zeit die Ausnahme von der Regel war, per Bahn auf Skiurlaub oder Skiausflug zu fahren. Was müsste sich da ändern, dass das wieder zu einem Mehrheitsprogramm wird? An- und Abreise per Bahn.
Answer my question! Ja, hallo, du hast es schon angesprochen. St. Anton liegt wunderbar am Eisenbahnnetz. Das habe ich tatsächlich selber letztens gemacht. Ich bin von Mödling mit dem Zug nach St. Anton gefahren, um einen Tag Skifahren zu gehen. Dann war ich in Kitzbühel auch letztens mit dem Zug und auch in Bad Hofgastein. Also ich versuche das so gut geht zu nutzen, und wenn es organisatorisch machbar ist, dann mache ich das. Ich finde es total cool, dass es überhaupt schon Eisenbahnverbindungen eben zu den Skigebieten gibt, schon von Haus aus. Das gehört, wenn es die Möglichkeit gibt, auch ausgebaut. Radstadt ist ja, glaube ich, auch mittendrin. Also das Salzburger Land ist auch in einer guten Anbindung, und viele andere Skigebiete sollten viel mehr Menschen nutzen. Vielleicht gibt es da auch einen Ansporn seitens der ÖBB und der Seilbahnen, ein gutes Kombi-Ticket zu gestalten, was auch das Skifahren wieder leistbar macht und das Zugfahren, weil da bin ich schon ein bisschen kritisch. Die Preise sind aktuell viel zu hoch, was das Zugfahren betrifft. Also da gibt es sicher Arbeit und vielleicht auch gute Lösungen, dass alle was davon haben.
Gute Lösungen hast du jedenfalls bei der WM 2012 in Garmisch gefunden, um da nochmal auf das Highlight, das uns eigentlich, glaube ich, alle ganz gut in Erinnerung geblieben ist, zurückzukommen. Du hast bei der Eröffnung, du zur allgemeinen Begeisterung, ja quasi schon vorher was Außergewöhnliches geleistet, du hast die offizielle WM-Hymne gesungen. Jeder, der vielleicht als Journalist, so wie ich schon ein bisschen die kennenlernen hat, hat gewusst, du hast diese Ader, aber das breite Publikum, glaube ich, hat dich da zum ersten Mal gesehen. Hast du da schon gespürt, dass das der Anfang von was später vielleicht Neuem, was Zusätzlichem sein könnte?
An die Zukunft habe ich nicht gedacht, aber ich habe einfach gespürt und gewusst, das brennt in mir, das ist eine Leidenschaft und wer mich kennt, weiß, dass ich das mache und umsetze, was einfach in mir brennt und was mir wichtig ist und dass ich da vor nichts zurückschrecke, sondern einfach wirklich den Ansatz habe, das eigene, was in einem drinnen ist, zu verwirklichen und nach außen zu bringen. Und das habe ich da gemacht. Ich habe die Anfrage bekommen, bei der WM den Eröffnungssong, den WM-Song zu singen. Ich habe da sofort Ja gesagt und habe mir gedacht, das ist cool, das taugt mir, ich stehe gern auf der Bühne, das weiß ich und das mache ich. Und ich habe das total spannend gefunden, den ganzen Prozess der Aufnahme. Ich habe das erste Mal eine professionelle Songaufnahme quasi damals im ORF-Studio im Landesstudio in Innsbruck gemacht. Ich weiß noch genau, der Herbert Mandl, unser damaliger Chef, hat gesagt, ja, Liz, da gehst du nach Innsbruck, das dauert 10 Minuten und dann fährst, weil ich war auf der Anreise nach Südtirol zum Training. Im Endeffekt bin ich nach 5 Stunden erst losgekommen. Das heißt, es hat ein bisschen länger gedauert. Und ich habe den Song dann die ganze Zeit im Ohr gehabt. Ich glaube, in der Nacht habe ich auch noch davon geträumt, weil ich das 100 Mal singen habe müssen. Aber es war großartig. Und so das erste Mal, dass ich so reintauchen habe dürfen in die Musikbranche, und ich liebe es.
Ich glaube ja, dass die Verantwortlichen damals das Video gesehen haben, wo du mit Kostelic und Co., also Ibiza Kostelic und Co., die Proud Mary gegeben hast, wo ihr zugegebenermaßen sagt, das hat mir besser gefallen wie die WM-Hymne, was nicht an dir gelegen ist, sondern einfach von der Scheibe. Mittlerweile hast du zusammen mit deinem Lebenspartner Chris Harras, der ja seinerseits nicht nur für Insider in Österreich eine ziemliche Musiklegende ist, eigene Songs veröffentlicht. Kann man alles auf YouTube übrigens super nachschauen. Und hast im Vorjahr die Dancing Stars gewonnen. Die Roots für diese musische Seite an dir wurden aber bereits in deiner Kindheit und Internatszeit gelegt. Du hast mir einmal erzählt, dass du sogar während deiner Rennen gesungen hast beim Abfahren. Wird man mit dieser musischen Ader, ich sag's nur mal, unter Spitzensportlerinnen und Sportlern eher bewundert oder doch vielleicht ein bisschen als Exotin wahrgenommen?
Nein, ich würd eher sagen, also ich habe mir generell nicht so viel draus gemacht, was andere Leute über mich immer gesagt haben, aber ich habe das durchaus sehr, sehr positiv wahrgenommen. Es gibt ja auch andere. Du hast das angesprochen, der Ibiza oder auch der Jan Hudek, ein super Schlagzeuger. Wir haben auch heuer bei der Kids Legends Night in Kitzbühel gemeinsam gespielt. Also haben wir einen Gig gehabt, die ehemaligen Sportler sozusagen. Masters of Disaster heißt die Band. Und es wäre auch geplant gewesen, in Cortina zu spielen bei der öffentlichen Startnummernauslosung. Leider ist das jetzt abgesagt.
Weltcup-Finale wegen Coronavirus auf Eis.
Ja, und so gesehen, vielleicht ergibt sich da was Neues oder nächstes Jahr was. Also, jetzt habe ich den Faden verloren.
Das macht nichts, wir finden eben wieder. Die Frage war, ist man da eine Exotin unter die paar harten Spitzensportlerinnen?
Nein,
oder?
Nein, ist man nicht. Es gibt ja viele, die talentiert sind in mehreren Bereichen. Letztens habe ich von der Michaela Schifrin eine wunderbare Interpretation von der Billie Eilish, also einen Song von der Billie Eilish gehört. Also die singt da großartig und spielt Gitarre. Also,
und tanzt da gut.
Und tanzt da gut, genau, habe ich auch was gesehen auf Social Media. Ich denke, das passt eigentlich sehr gut zusammen, Sport und Musik. Sagt man ja auch, dass das zusammengehört. Vor allem Mathematik und Musik. Wobei in Mathematik habe ich nie so geglänzt. Du glaubst es nicht, ich träume heute noch davon, dass ich die Mathe-Matura noch nicht habe.
Die Analyse.
Bitte lass uns nochmal zurückkommen nach Schlapping und Stams. Und du hast damals eine sehr schöne Zeit verbracht in beiden Internaten offensichtlich. In jüngerer Vergangenheit sind natürlich ein paar Sachen aufgekommen, die mit diesem schönen Bild nicht wirklich zusammenpassen. Die Rede sind von gewaltsamen Initiationsriten und mutmaßliche Übergriffe auf Schülerinnen und Schüler. Hat man zu deiner Zeit da irgendwie ein Gefühl gehabt, dass dort sowas sein könnte, oder hast du was mitgekriegt?
Also von den MeToo-Geschichten habe ich nichts mitgekriegt. Also da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Mir ist in die Richtung überhaupt nie was passiert und ich habe auch von meinen Kolleginnen nie irgendwie in die Richtung was gehört. Was wir schon auch gehabt haben, ganz klar im Internat, gewisse Aufnahmerituale für die Erstklässler, das haben dann die Dritt-Viertklässler gemacht, die sich aber immer im Rahmen eines Streichs sozusagen abgespielt haben. Das war nie übergriffig oder grauslich. Bei den Damen, bei den Burm von den Pastern habe ich durchaus gehört. Ich habe das nie persönlich gesehen oder mitbekommen. Und ich glaube schon, dass das, also was man gehört hat, nicht so cool war. Also die Burm waren da ein bisschen brutaler mit den Aufnahmekriterien als wie die Dirndln. Also wir sind halt in die kalte Dusche gestellt worden mit dem Gewand. Da haben wir eigentlich sogar noch recht mitgelacht. Das haben wir alles recht lustig gefunden und uns gedacht, na, da passiert was, Action.
Wer hat euch da in die kalte Dusche gestellt?
Naja, die Älteren halt.
Okay, aber keine Trainer oder
Erzieher oder sonst irgendwas? Nein, das war alles unter den Schülern, das haben wir uns alles selber untereinander ausgemacht. Und wenn halt mehrere Kinder zusammen sind, aus einer verschiedensten Altersklassen, dann da ist schon immer was los.
Ja, in der Verantwortung stehen jedenfalls auch sämtliche Betreuerinnen und Betreuer, egal ob jetzt beim etwaigen Internatsbetrieb oder eben beim Sport. Du selber hast zuletzt, du hast das eingangs erwähnt, ja die staatliche Ausbildung zur Konditionstrainerin, ich weiß nicht, ob das korrekt genauso heißt.
Perfekt ausgedrückt.
Absolviert. Warum eigentlich? Man könnte jetzt ja sagen, du hast eh schon alles erlebt, was es in dem Bereich gibt.
Ja, nein, ich habe natürlich eine breite Basis in der Praxis, auf die ich zugreifen kann, sehr hohes Trainingsalter, sprich, ich habe schon viel trainiert in meinem Leben, aber mir hat das immer interessiert. Ich habe immer irrsinnig gern trainiert, wie es vielleicht anfangs eh schon rausgekommen ist. Sport war mein Leben von Anfang an, Bewegung war mein Leben und dementsprechend habe ich auch immer gern trainiert und für viele verschiedene Sachen gern gemacht. Und das war irgendwie so ein bisschen meine Stärke und mein Steckenpferd. Also auf meinen Körper habe ich mich immer verlassen können. Dementsprechend fleißig war ich im Sommer. Das war quasi meine Versicherung, auch gesund über den Winter zu kommen. Und ich habe mir gedacht, das ist was mir taugt, was ich gut kann. Und jetzt wäre es wichtig, nachdem ich so viel Praxiserfahrung habe, da auch noch vom Wissen her in die Tiefe zu gehen. Ich habe in Stams die Sportkunde-Matura gemacht. Das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, ähnlich wie der Bachelor im Studium oder zumindest die Grundkurse im Bachelor, die ersten Kurse, wo man ein bisschen Trainingslehre macht und einen Einblick kriegt in die Sportwissenschaft. Aber die Ausbildung jetzt war Gold wert, muss ich sagen. Ich habe den Trainergrundkurs für den C-Trainer gemacht und dann die Spezialisierung eben nicht in Richtung Ski. Da gibt es ja alle möglichen Varianten. Man kann Nationaltrainer Ski werden, dazu braucht man die C-Trainer-Ausbildung oder im Fußball oder im Basketball. Und ich bin dann aber in die Konditrainer-Schiene gegangen. Und das war eine sehr spannende Ausbildung über die BSBA Wien. Ja, und in der Zwischenzeit, weil da war ein Jahr dazwischen Pause, habe ich in Deutschland noch eine ganz spannende, hochgradige Ausbildung gemacht beim Dr. Axel Gottlob, einer der Trainer in Mitteleuropa, der ein spannendes Buch geschrieben hat, mittlerweile die fünfte Auflage, also jetzt die fünfte Auflage überarbeitet hat und rausgebracht, differenziertes Kraft. Thema zum Thema Wirbelsäule. Das heißt, ich bin Master Trainingstherapie und Prävention in Bezug auf Krafttraining. Ja, viel gelernt und dementsprechend sehe ich mich eigentlich jetzt auch in der Verantwortung, dieses Wissen weiterzugeben und für die Thematik Sport im Allgemeinen und im Speziellen zu sensibilisieren, weil ich auch gesehen habe und selber am eigenen Leib weiß, was man mit Sport alles machen kann.
Was sagst du zum allgemeinen Stand der sportlichen Dinge in Österreich? Wird genug gemacht, um zu zeigen, wie wertvoll und wie wichtig der Sport in der Breite und in der Spitze für Gesundheit, Leistungsfähigkeit, da meine ich auch das Hirn damit, unserer Gesellschaft ist? Was hast du für ein Gefühl? Sind wir wirklich ein Sportland?
Also ich sehe das sehr kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, da habe ich ein paar Kollegen, die das ähnlich sehen. Ich bin mit dem Sport groß geworden und habe durch den Sport mich zu dem entwickeln können, die ich heute bin. Nicht nur in körperlicher Ebene, sondern auch auf mentaler Ebene. Für mich war Sport die Lebensschule schlechthin. Gerade wenn du im Spitzensport tätig bist und sich alles zuspitzt, sind Kleinigkeiten oft entscheidend, die einen Unterschied ausmachen. Und die ganzen Extremsituationen und Grenzerfahrungen kriegt man beim Spitzensport. Aber nicht nur beim Spitzensport, sondern beim Sport allgemein mit. Man lernt so viel auch an Soft Skills durch den Sport. Im Mannschaftssport, wie geht man miteinander um? Wie interagiert man? Wer hat was für Rolle, was für Position? Und das spielerisch. Und du machst gleichzeitig noch was, was für deinen Körper, für deine Muskulatur, für dein naturgegebenes Grundgerüst extrem wichtig ist. Weil wir wissen, wenn das Hirn nicht gefordert wird, verkümmert es. Und wenn die Muskeln nicht gefordert werden, verkümmern es auch. Und das ist aber unser, sag jetzt einmal, Häuschen, mit dem wir durchs Leben gehen. Das heißt, je weniger Freiheitsgrad, je weniger Bewegungsgrade ich habe, desto eingeschränkter bin ich auch eben in meiner Bewegungsfreiheit und zweifelsohne auch in meinem Horizont.
Wissen das genug Leute in Österreich? Wird genug gemacht dafür, um diese Benefits quasi zur Selbstverständlichkeit unter uns allen zu machen?
Eben nicht. Und ein Beispiel ist der Wahlkampf. Wir haben das Thema Sport nicht einmal gehört. Und die Bedeutung für Sport auf die Gesundheit, auch auf die Bildung. Wir wissen, es hat Projekte gegeben, den Bewegungskindergarten. Die Kinder sind so hoch entwickelt, auch vom Gehirn her, also gehirntechnisch, lernen wesentlich schneller durch den Sport, durch das, dass sie im Kindergarten immer wieder spielerisch Bewegungseinheiten haben und ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern, dann sind die beim Lernen viel leichter. Und die sind zwar dann recht agil und aktiv. Ich sehe es bei meinem kleinen, wunderbaren Neffen, dem Simon, und beim Timotheus.
Der ist das sind die Kinder vom Stefan.
Und vom Andi, meinen zwei Andi. Beiden Brüdern. Der eine ist 3, der andere ist 4. Und die sind unglaublich. Und die sind deshalb so unglaublich und so geschickt, weil sie alles tun können und dürfen. Das heißt, die dürfen hinfallen. Die dürfen die Erfahrung machen, wie es ist, am Boden zu landen. Aua, das tut weh. Das nächste Mal überlege ich mir ganz genau, wie ich tue. Das heißt, die entwickeln mit jeder Bewegungserfahrung ihren Körper. Und um dem mache ich mir keine Sorgen, dass die in weiterer Folge dann sich auch leicht tun, wenn sie sagen, jetzt möchte ich gern, was weiß ich, diesen und jenen Sport erlernen. Die werden das eben nur erlernen können, weil sie die Grundlagen dafür haben und weil ja das grundsätzlich, wenn ich was kann und merke, da tue ich mir leicht, dann macht mir das natürlich Freude.
Was gehört geändert? Was muss man machen als Gesellschaft, dass das zum Allgemeingut wird? Was wünscht der anders?
Ich sehe es ähnlich wie bei der MeToo-Geschichte. Es ist sehr, sehr gut, dass schon mal drüber geredet wird, dass für das Thema sensibilisiert wird und das auch, dass über das Klima geredet wird, dass sensibilisiert wird, dass endlich die Leute aufstehen. Und genauso ist es beim Sport, weil der unweigerlich mit unserer Lebensqualität zusammenhängt. Ich trainiere zum Beispiel mit meiner Schwiegermama, die ist 72. Mit der gehe ich aus, mache Laufschule, die ärgsten Sachen und die hat so einen Spaß dabei. Da geht es nicht um das, dass sie das kann, es geht darum, dass sie es tut. Und wie sie es dann umsetzt, das ist eine Frage des Trainings. Aber es geht darum, dass man unterschiedlichste Dinge macht und den Körper unterschiedlichste Reize gibt, dass der draufkommt, für was er eigentlich geschaffen ist. Wir verlernen das durch unseren Alltag, durch das, dass wir das Anforderungsprofil nicht mehr haben. Unser Körper wird in die Richtung nicht gefordert. Ich weiß nicht, was haben wir Bewegungsgrad? Ich habe jetzt letztens gehört, die Kinder heutzutage haben einen Bewegungsfreiheitsgrad von 100 Metern circa. Das heißt, die stehen auf, gingen frühstücken, setzen sie ins Auto, die Eltern führen sie in die Schule, dann sitzen sie in der Schule, dann haben sie hoffentlich vielleicht die eine oder andere Turnstunde, in der vielleicht 8 bis maximal 10 Minuten trainiert werden oder bewegt man sich. Dann sitzen sie wieder beim Essen, dann fahren sie heim, dann sitzen sie vielleicht vor der Playstation oder sonst wo. Das heißt, das ist so weit weg von unserer Natur. Und
was kann man tun? Was kann die Politik machen? Was kann die Gesellschaft tun?
Erstens einmal drüber reden, was ich jetzt auch gerade mache, sich das Thema herzuholen, ins Bewusstsein zu holen. Und wir wissen ganz klar, die Fachleute und Experten wissen, wie stark Gesundheit, wie gesagt Bildung, Sport, Gesundheit, wie das alles zusammenhängt, Körperbewusstsein, Körperwohlbefinden. Und man muss ja erst vorrechnen, was das für die ganze Pflegegeldthematik, was da auf uns zukommt. Die Experten, die schlagen einen Kopf, die Hände über den Kopf zusammen, weil das so eine Lawine an Kosten wird, die wir nie bewerkstelligen werden. Und die einzige Chance ist, dass jeder Einzelne selbstverantwortlich Verantwortung für seinen Körper übernimmt und ihn bewegt. Weil dadurch generierst du Lebensqualität und Gesundheit. Und das ist die einzige Chance, dass man, ich sage es jetzt ganz drastisch, die Chance, dass man eben nicht irgendwann dann in Pflege gehen muss, weil man es gar nicht benötigt. Und dementsprechend könnte man sich selber dann viel Geld ersparen, weil das muss man zuerst einmal schupfen, die ganzen Pflegepersonalkosten, wird ja dann auch mehr oder weniger auf einen selber dann zurückfallen. Das heißt, durch ganz natürliches, mit Freude besetztes Bewegen, am besten jeden Tag, das einfach ganz natürlich einbauen, so wie Zähne putzen. Das machen wir ja auch. Wir wissen, wir wollen gesunde Zähne, weil sonst müssen wir zum Zahnarzt und das tut weh. Das heißt, wir putzen jeden Tag die Zähne. Und das im Idealfall 2 bis 3 Mal. 2 Mal reicht. Drüber reden. Es gibt genügend gescheite Leute, die sich zusammensetzen und Projekte ausgearbeitet haben. Mein Ansatz wäre, dass man wirklich ein großes Projekt zusammenfasst, wo Bildung, Gesundheitsministerium, Gesundheitssystem, Sport ineinandergreifen, alle an einem Strang ziehen, weil sie eben wissen, was da für Verantwortung in dem Thema drin liegt. Auch ein gesellschaftspolitisches Thema, gesellschaftspolitische Verantwortung, ein volkswirtschaftlich besetztes Thema. Ja, und dann durchziehen, machen. Jeder. Punkt.
Wunderschöner Appell an alle, an die Eigenverantwortlichkeit, aber natürlich auch an die Verantwortlichen in Sachen Gesetzgebung, in Sachen Gesundheitswesen, doch zu hören auf Experten, unter anderem auf die Liz, die sich da, das kann man schon außerhören, stark machen wird in näherer Zukunft, wohl für das Thema.
Ich möchte vielleicht noch was sagen, das soll jetzt natürlich, es klingt jetzt, ich steige mich da so rein, weil es natürlich brennt in mir, mit dem großen, großen Zeigefinger. Ich glaube, wir haben eine Chance, wenn wir wirklich bei den Kindern anfangen. Und ich sehe das bei meinen kleinen Wuzi-Neffen, bei beiden, die haben von Natur aus den Bewegungstrieb und Bewegungsdrang, weil das in unseren Genen drinnen ist. Der Körper hat die Aufgabe, sich fürs Leben parat zu machen. Und der Körper hat die Aufgabe von der Evolution her, also das ist wirklich in uns tief verankert, Bewegungserfahrungen zu machen, damit er eben dann in der Wildnis zurechtkommt. Jetzt ist schon klar, brauchen wir das nicht mehr, weil wir leben nicht mehr in der Wildnis. Aber das weiß unser Körper nicht. Und das ist der Punkt. Der Körper braucht die Reize, um sich zu entwickeln. Und wir bewundern ja alle die Spitzensportler, die diese großartigen Leistungen bringen, die natürlich durch viel, viel, viel Training und Aufwand erst möglich werden. Es muss nicht jeder Spitzensportler werden, aber ich persönlich finde es doch cool, wenn ich den Wert Freiheit in mir trage, wenn ich frei durchs Leben gehen kann und sage, so, jetzt möchte ich Windsurfen lernen. Und ich gehe hin, mache einen Kurs und ich habe meine Erfolgserlebnisse und ich mache das. Oder jetzt möchte ich einen Tanzkurs machen mit meinem Partner. Und ich gehe hin, lerne das, habe meine Erfolgserlebnisse und bleibe dran. Und so ist es ja in jedem Sport, in jeder Bewegungsform, wenn ich geschickt bin, das hilft mir ja in vielen anderen Dingen. Das heißt, wir müssen echt Achtung schreien und sagen, hey, das kann aber nicht sein, dass kein Kind mehr einen Purzelbaum kann, weil wenn ich stolper und mir dann das Knack bricht, also ich glaube nicht, dass das irgendein Elternteil möchte. Das heißt, bitte, bitte Eltern, ihr habt die erste Verantwortung, bringt eure Kinder zu professionellen Vereinen, zu engagierten Lehrern, macht selber was mit ihnen, ihr seid die ersten Vorbilder und euch selber tut es auch gut.
Ein starkes Schlusswort, damit sind wir auch am Ziel dieses Podcasts. Liebe Liz, vielen herzlichen Dank, dass du mir deine Gedanken, aber auch dein Haustier geöffnet hast und ich freue mich, die bald einmal in einer anderen Rolle vielleicht auch zu erleben, weil das klingt schon stark nach Ambassador auf Sports.
Ja, danke fürs Gespräch.
Ja, und zum Fade-out würde ich vorschlagen, wir hören uns auch, wie die Liz so klingt, wenn sie nicht spricht, sondern singt.
Ich red mit dir, du redst mit mir, aber wir nicht miteinander. Keiner hört zu, keiner gibt nach, keiner reicht die Hand. Du bist anders, anders als ich. Wir sind verschieden, deshalb brauch ich dich. Du bist anders, anders als ich. Sind ganz verschieden, deshalb brauch ich dich. Du bist.
Wow, vielen Dank, super, vielen Dank. In der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social-Media-Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. 5 Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.